Auch von mir einen schönen guten Morgen und einen gesegneten zweiten Adventssonntag. Einige Jahre lang bin ich an Weihnachten zu all unseren Nachbarn gegangen und habe ihnen frohe Weihnachten gewünscht und dabei auch eine weihnachtliche Schrift mitgebracht. Bis eine Frau in einer Familie sagte, wir sind nicht religiös. Ich verstand, sie wollten das nicht. Aber sind wirklich unsere Nachbarn nicht religiös? Ich glaube es nicht. Neulich ließ sich die erwähnte Familie ihr Enkelkind taufen. Auch hatte der Mann einen anderen Gegenstand religiöser Verehrung, seinen neuen roten Sportwagen. Eine andere Familie hat kürzlich Konfirmation gefeiert. Eine Familie hat eine ganz merkwürdige Religion. Sie verehrt ihre drei Hunde und ist auf dem Heilkräutertrip. Sind sie also nicht alle irgendwie religiös? In einem modernen Lexikon lese ich, Religion gehöre zum Menschsein, indem der Mensch nach einem letzten Sinn suche, und das sei in der gesamten Geschichte so gewesen. Für die meisten hat Religion etwas mit Gott zu tun. Sagt da doch ein Fernsehmoderator, auf dem religiösen Ohr bin ich Gott sei Dank taub. Zum Lachen, nicht wahr? Hat er nicht gemerkt, dass er im selben Satz sagt, nicht religiös und Gott sei Dank? Und die meisten wollen auch zu Gott, sie sagen, in den Himmel kommen. So meinte FIFA-Präsident Blatter kürzlich, ich bin kein Heiliger. Wir wissen es inzwischen, aber ich bin mir sicher, dass ich im Himmel in eine gute Gesellschaft komme. Ob er aber wirklich in den Himmel kommt, der Josef Blatter, und ob es einen FIFA-Himmel gibt. Aber welchen Weg soll man einschlagen, um zu Gott zu kommen? Die Religionen weisen Wege. So sagte der Religionsstifter Buddha, er sei ein Wegweiser, aber den Weg gehen müsse jeder selbst. Und der hinduistische Philosoph Ramakrishna schrieb über die verschiedenen Wege, wie man mittels einer Leiter oder eines Bambusstabes oder einer Treppe oder eines Seils auf das Flachdach eines Hauses gelangen kann, ebenso verschieden sind die Wege und Mittel, Gott zu erreichen, und jede Religion der Welt zeigt einen dieser Wege. Dem würden sicher heute viele Deutsche zustimmen. Aber ich will Ramakrishnas Bild ein bisschen nachzeichnen. Erstens der Bambusstab. Da schwingen sich Menschen in einem Kraftakt wie bei einem Stabhochsprung aufs Dach. Asketen, die auf möglichst vieles verzichten, Veganer und andere Gesundheitsfanatiker, aber auch Muslime, die fasten einen Monat lang im Ramadan, und nehmen viel auf sich bei der Pilgerfahrt nach Mekka. Und sie beten täglich ihre 5 Pflichtgebete. Oder das sind die Islamisten, die sich im Dschihad selbst in die Luft jagen. Aber kommen sie damit aufs Dach, im Bild gesprochen, zu Gott? Die Verzichtler leben im besten Fall ein paar Jährchen länger, aber ins Grab müssen sie dann doch. Zweitens das Seil. An dem klimmen welche nach oben, indem sie sich abrackern und schwitzen, indem sie viel Gutes tun, auch Namenschristen sind dabei, und dann denken sie wie Goethe, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Aber kommen sie damit zu Gott? Im besten Fall sind sie mit sich selbst zufrieden und kriegen als Sozialhelden das Bundesverdienstkreuz erster Klasse oder gar den Friedensnobelpreis. Drittens die Leiter. Darauf klettern Menschen empor. Es geht ihnen wie dem reichen jungen Mann, der Jesus fragte, was er tun müsse, um das ewige Leben zu erlangen. Und Jesus antwortete, er solle die 10 Gebote halten. Das alles habe ich von meiner Jugend auf gehalten, meinte er. Aber kam er damit zu Gott? Scheiterte er nicht schon auf der ersten Sprosse, das heißt am ersten Gebot, Gott über alles zu lieben? Er liebte ja seinen Reichtum mehr als Gott. Und dann ging er traurig davon. Das Gesetz halten, das war der Weg des damaligen Judentums. Ich zeige Ihnen hier das Bild eines Grabsteins mit brüchigen Sprossen. Ich hoffe, Sie können es bis hinten hin sehen. Ein Grabstein. Auf diese Leiter möchte ich nicht nach oben steigen, denn die Sprossen sind brüchig und sie führen oben ins Nichts. Auch das heutige Judentum erlangt nicht durch noch so viele gute Taten das Heil, und es erlangt es auch nicht, weil Gott damals den Abraham erwählt hat, wie manche Kirchen das heute lehren. Viertens, die Treppe. Viele benutzen die Treppe. Das ist wenigstens nicht so schwer, denn man kann sich ja auf jeder Stufe ausruhen. Man kann sich dabei in irgendetwas versenken. Das machen denn auch die hinduistischen und buddhistischen Mystiker gründlich. Und viele im Westen folgen ihnen und machen Meditation und Yoga. Und wem das noch zu viel ist, der ruht wenigstens aus, wie sagt man heute, chillen, und träumt von etwas Schönem auf Erden oder im Himmel. Aber kommt jemand damit zu Gott? Im besten Fall verschwendet er seine Lebenszeit und bleibt so auf irgendeiner Stufe hocken. Gehören Sie zu einer dieser vier Gruppen? Sind Sie Springer oder Seilakrobat, Sprossenkünstler oder Treppensteiger, oder wissen auch Sie den Weg nicht, wie im Schriftlesungstext der Thomas? Wie können wir den Weg wissen? Jesus antwortete daraufhin, und bei seinen ersten Worten stockte Thomas sicher der Atem. Niemand kommt zum Vater, gemeint war Gott. So ähnlich hatten die Juden damals schon lange gedacht. Gott hat nach den letzten Propheten nicht mehr mit uns geredet, er hat uns verworfen und sich in den Himmel zurückgezogen und hinter sich die Tür ins Schloss fallen lassen. Nun ist der Himmel zu, aus, vorbei. Aber dann kam ein Tag, Johannes der Täufer hatte Jesus gerade getauft, da öffnete sich der Himmel und Gott, sein Geist, kam in Gestalt einer Taube herab und setzte sich nieder, und wohin? Auf Jesus. Und er rief dann aus, Gott ist wieder da, Gottes Herrschaft ist gekommen. In Jesus war sie nun da, welch ein Glück. Und dieses Heil erhielt dann ein festes Fundament, als Jesus am Kreuz starb und rief, es ist vollbracht. Das war Jesu Weg, um uns zu erlösen. Und es folgte als weitere Station auf seinem Weg seine Auferstehung und seine Erhöhung zu Gott, seinem Vater. Das war Jesu Weg. Und deshalb sagte er zu seinen Jüngern, ich gehe hin, um euch einen Platz bei Gott vorzubereiten. In diesen Satz platzte Thomas mit dem Eingeständnis, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Da komme ich auf Buddha zurück. Er hatte gesagt, er sei nur ein Wegweiser. Jesus aber sagt, der Weg bin ich. Es gibt also einen Weg zu Gott, aber nur einen einzigen. Und der heißt Jesus. So bekannte es auch Petrus, als er deswegen vor Gericht stand, es ist in keinem anderen Heil und es gibt sonst außer Jesus niemand, durch den wir gerettet werden sollen. Über solch eine Ausschließlichkeit, nur Jesus, regen sich unsere Zeitgenossen auf und nennen das intolerant. Aber wieso geht es nur über Jesus? Weil dafür Gott seinen Sohn opferte und deshalb keinen anderen Heilsweg mehr schaffen musste. Nur eine Straße. Ist uns das so fremd? Gibt es nicht in dieser Welt viele Dörfer, ja Städte, zu denen nur eine Straße führt? Aber warum nur eine? Wenn der Bau einer solchen Straße enorme Opfer an Geld und Menschen gekostet hat, käme dann jemand auf die aberwitzige Idee, noch eine weitere Straße zu bauen? Warum denn auch? eine Straße reicht? Wenn ich das Bild vom Besteigen des Dachs noch einmal gebrauchen darf, Jesus ist da wie eine Rolltreppe. Auf die muss man sich nur unten stellen, dann kommt man nach oben. Und zwar ohne alle Anstrengungen, ohne gute Taten, ohne Gebote halten, ohne Frömmigkeitsübungen, ja, ohne Kirche und Sakramente, ohne alles. Nur durch Jesus, solus Christus, wie die Theologen sagen. Nochmal zur Rolltreppe. Seitdem ich es ein bisschen in den Knien habe, wie froh bin ich, dass es in den Kaufhäusern Rolltreppen gibt. Einfach draufstellen und bald bist du oben. So ist es mit Jesus. Stell dich auf diesen Weg und du kommst zu Gott. Wage es nur. Denn freilich ist es auch bei der Rolltreppe anfangs ein Wagnis, sich dem Ding anzuvertrauen. Und manches Kerlchen ist auch beim ersten Mal schon hingepurzelt. Und ich bin neulich ganz oben sogar hingepurzelt. So ist also der Glaube auch ein Wagnis, sich Jesus anzuvertrauen. Aber ich kann dir die Hand darauf geben, du kommst bei Gott an. Vor 70 Jahren habe ich es gewagt und den Fuß auf den Weg, der Jesus heißt, gesetzt. Und noch heute bin ich auf diesem Weg und weiß gewiss, ich werde, wenn ich sterbe, in meinem Alter denkt man daran öfter, ich werde bei Gott landen. Freilich ist der Weg nicht breit und bequem. Jesus hat gesagt, der Weg ist schmal, sodass ihn nur wenige finden. Wir könnten fortsetzen, der Weg ist manchmal steil. Und je näher man dem Gipfel kommt, also im Alter, desto steiler wird er. Ich spüre das. Und manchmal ist er auch steinig, sodass man stolpern oder ausrutschen kann. Uns Alten auch nicht fremd. Da werden zum Beispiel Anfechtungen riesengroß. Ich habe solche in diesem Jahr erlebt, nach der Herzoperation meiner Frau. Und ich muss gestehen, dass ich manchmal, statt auf dem Weg Jesus weiterzugehen, in einem Loch neben dem Weg saß, wo ich kaum noch Hoffnungen hatte und der Verzweiflung nahe war. Aber Jesus hat sich meiner erbarmt und mich am Kragen gepackt und wieder zu sich auf den Weg gestellt, als ich in der Lebensbeschreibung eines gläubigen Neutestamentlers von dessen Gebetserhörungen las. Und was blieb mir dann anderes übrig, als Buße zu tun? Und Jesus hat mir vergeben. Nun bin ich wieder auf dem Weg, der mich trägt, bei Jesus nämlich, und ich will mit ihm gehen, wohin er mich auch führt. Neulich im Gottesdienst unserer Stadtmission wurde gesungen, ich gehe mit ihm übers Wasser. Da konnte ich nicht mitsingen, sondern ich dachte, ich gehe jetzt höchstens mit ihm durchs Wasser. Und wenn ich darüber ertrinke, will ich doch bei ihm bleiben. Dabei dachte ich an das Bibelwort, das ich meiner Frau zu ihrer Operation mitgegeben hatte, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Psalm 73. So kann ich nur locken. Bitte, komm auf den Weg, der Jesus heißt. Geh auf diesem Weg und bleibe auf diesem Weg. Dann kommst du zu Gott und bist ewig bei ihm. Wir haben ja das Lied gesungen, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Soweit der erste Teil der Predigt. Jesus ist der Weg. Nun der zweite, Jesus die Wahrheit. Vor vielen Jahren habe ich einmal eine Zeit lang Mathematik unterrichtet. Oh, da gab es schwere Aufgaben. Hinter jede Lösung bei Arbeiten schrieb ich entweder, natürlich mit Rot, W für wahr und F für falsch. Hinter 2 mal 2 gleich 4 kam ein W, hinter 2 mal 2 gleich 5 ein F. Da war die Welt noch in Ordnung. Aber dann überfiel uns die sogenannte Postmoderne. Da war nichts mehr klar, sondern alles wurde relativiert. 2 mal 2 gleich 4 scheine uns nur als wahr, sagte man. Wahrheit sei nur der Versuch von uns Menschen, die wirkliche Welt zu beschreiben. Wer wisse schon, was wirklich sei? Aber das war eigentlich nicht neu. Denn schon der Skeptiker, der Zweifler, Pilatus, hatte Jesus gegenüber gesagt, was ist schon Wahrheit. Jetzt habe ich gelesen, die Postmoderne sei überwunden. Und man frage sich wieder nach der Realität und suche Wahrheit. Man darf also wieder sagen, das ist wahr und das ist falsch. Echte Wissenschaftler hatten das übrigens nie abgelegt. Und doch sind diese Wahrheiten nicht das, was die Bibel unter Wahrheit versteht. Wenn die Bibel von Wahrheit spricht, geht es nicht vor allem um die Gegensätze wahr oder falsch, nicht um richtig oder verkehrt, also auch nicht um wissenschaftliche Wahrheiten. Wenn da zum Beispiel in der Bibel von Gott steht, all sein Tun ist Wahrheit, dann verstehen wir Europäer das zunächst nicht, weil unser Denken anders geprägt ist. Wir verstehen nur, wenn eine Aussage wahr oder falsch ist, aber doch nicht ein Tun. In der Bibel ist mit Wahrheit die göttliche Wirklichkeit, ja das göttliche Wesen gemeint. All sein Tun ist Wahrheit, bedeutet also, was Gott tut, das ist kein Schein, kein Theater, sondern Wirklichkeit. Und es hat etwas von Gottes Wesen an sich. Wenn Johannes schreibt, die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden, dann sagt er uns damit, dass durch Jesus Gott in seinem Wesen und in seiner Wirklichkeit zu uns gekommen ist. Wir Menschen aber suchen doch Gottes Wesen und Wirklichkeit zu finden. Aber wo suchen Sie es? In der Natur? Ja, das sind Spuren von ihm, denn er hat die Natur geschaffen. Und da ist ja auch so viel Herrliches zu sehen, aber auch viel Schlimmes und Tödliches. Oder suchen Sie Gottes Wesen und Wirklichkeit in der Geschichte, vielleicht in der Kirchengeschichte? Auch da findet man manche Fährten Gottes, denn er ist der Herr der Geschichte und er lenkt sie. Aber wie viel Sünde, Frevel und Grausamkeit gibt es doch auch in der Geschichte, auch in dem, was heute geschieht. Man denke nur an den IS oder an Krieg, Flucht, Vertreibung. Gebildete suchen das Göttliche in Kunstwerken, in der Musik oder der Literatur, in der Wissenschaft oder in der Technik, manche im edlen Menschentum oder in der Veränderung der Gesellschaft. Aber leider klebt an allem, was Menschen schaffen, Vergänglichkeit, Unvollkommenheit und Sünde. Gibt es denn jetzt, fragen Sie vielleicht, gar keinen Ort, wo man Gottes Wesen und Wirklichkeit findet? Doch, Halleluja, es gibt ihn. Denn Jesus sagt, die Wahrheit bin ich. In ihm begegnet dir Gottes Wesen und Wirklichkeit. Und was musst du dafür tun, um das zu erleben? Erstens, suche den engen Anschluss an Jesus im Gebet und im Hören auf ihn. Dann erlebst du Gottes Nähe. Zweitens, studiere fleißig das Neue Testament. Dann lernst du Jesus kennen und wirst von dem überwältigt, was an Herrlichkeit Gottes in Jesus ist. Wie viele sehnen sich doch heute in Afrika und Asien danach, eine Bibel zu besitzen und strahlen vor Freude, wenn sie endlich eine haben ergattern können. Man muss nur einmal die Berichte von Missionen und Open Doors lesen, dann kann man die glücklichen Menschen sehen, wie sie ihre Bibel hochhalten und vor Freude strahlen. Mir ging es selbst so im Krieg. Es gab ja kaum Bibeln, auch weil die Nazis das nicht mochten. Wie war ich da glücklich, als eine Tante endlich eine Bibel auftreiben konnte und sie mir mitbrachte. Wie habe ich sie, die Bibel, damals verschlungen und wie viel habe ich auswendig gelernt? Manchmal ganze Briefe. Das kommt mir bis heute zugute. Ein Glück, dass ich es als Jugendlicher lernte, als ich noch gut behalten konnte. Heute habe ich das mit dem Behalten. Drittens, lebe mit Jesus, und zwar täglich. Dann wirst du Gottes Wesen als eine Wirklichkeit erleben. Zum Beispiel Gottes Zuwendung und Gnade, wenn du tiefen Frieden spürst, weil Jesus dir sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Gottes Liebe und Geduld wirst du erleben, wenn du merkst, wie Jesus dir nachgeht, wie ein Hirte seinem verlorenen Schaf und dich nicht fallen lässt. Du wirst Gottes Barmherzigkeit erleben, wenn Jesus dich aus einem Loch wieder herausholt, wie mich neulich. Aber auch seine Heiligkeit wirst du erleben, wenn er dich durchs Gewissen mahnt und warnt. Gottes Väterlichkeit und Treue wirst du erleben, wenn du siehst, wie er seine Versprechungen erfüllt. Und du wirst seine befreiende und bewahrende Macht erleben, die auch heute noch Wunder tut. Fazit: Jesus ist super. Einfach unvergleichlich. Er ist die Wahrheit. Deshalb lasst uns das singen, was jetzt wohl irgendwo an die Wand kommt. Jesus, du bist unaussprechlich. Die Strophen 1 bis 5, bitte. Drittens, Jesus, das Leben. Was sagten neulich muslimische Dschihadisten zu Christen? Ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod. Wie traurig ist ihr Grundsatz. Und wie schrecklich ist es, wenn welche meinen, durch ihren Selbstmord kämen sie ins Paradies zum Heulen. Recht aber haben sie damit, dass wir Christen das Leben lieben. Denn Gott liebt es auch. Er hat es geschaffen, als er die Welt schuf. Und er schafft Leben immer wieder. Deshalb gab Gott der Menschheit das fünfte Gebot: Du sollst nicht töten. Und deshalb ist er grundsätzlich gegen Abtreibung und aktive Sterbehilfe. Egal, was für Gesetze der Bundestag auch beschließt. Und egal, wenn ein Mob den Marsch für das Leben in Berlin verhindern wollte. Und du, liebst du auch das Leben? Und liebst du auch dein Leben? Liebst du es so, wie es geworden ist und wie es heute ist? Auch wenn es behindert ist und du krank oder schwach bist? Liebst du dein Leben, auch wenn es nicht so erfolgreich ist, wie du es einmal gewünscht hast? Auch wenn es nicht so anerkannt ist, wie das Leben anderer? Kannst du trotzdem mit Psalm 139 zu Gott sagen: Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin? Das Leben an sich ist das wertvollste Gut, das wir auf Erden haben. Wie unersetzlich das Leben ist, das haben wir in der Familie empfunden, seitdem meine Frau am Herzen operiert wurde. 3 Bypässe, 2 Herzklappen. Und wir dann immer wieder zweifelten, ob sie wohl am Leben blieb. Wie habe ich gebetet, dass Gott sie am Leben erhalten möge. Und in welche Not bin ich geraten, als ich dachte, ich könnte sie verlieren. Und wie dankbar sind wir, dass sie noch lebt, auch wenn sie jetzt wieder in der Klinik ist, aber nur wegen Gallenblasenentfernung. Ich habe da aber noch eine Frage. Was bedeutet es, wenn man sagt, es komme darauf an, dass das Leben gelinge? Was ist damit gemeint? Etwa, dass wir gesund sind und lange leben? Dass wir Erfolg im Beruf und finanziell haben? Wenn wir in einer harmonischen Familie leben? Dass wir anerkannt und glücklich sind? Gelingt so das Leben? Aus biblischer Sicht muss ich sagen, nein. Das ist nicht mal das Wichtigste, ob ich lebe oder sterbe. Sondern das Wichtigste für mich ist mein Heil für Zeit und Ewigkeit. Also ob ich am Ende zu Gott komme und deshalb schon jetzt in seiner Nähe sein kann. Da erinnere ich an die Geschichte der Auferweckung des Lazarus, aus der wir in der Schriftlesung einen Abschnitt gehört haben. Martha, seiner Schwester, war es verständlicherweise eine große Not, dass ihr Bruder gestorben war. Sie glaubte aber wenigstens, dass er am jüngsten Tage, das heißt am Ende der Weltgeschichte, auferstehen würde. Und ein bisschen hoffte sie, dass Jesus auch jetzt noch ein Wunder täte. Beides waren aber recht allgemeine Erwartungen, vielleicht gar nur Wunschträume. Dennoch hatte sie nichts, woran sie ihre Hoffnung hätte festmachen können. Aber dann warf ihr Jesus einen Hoffnungsanker zu, indem er ihr zurief, die Auferstehung und das Leben bin ich. Er ist der Garant, der Fels, der den Anker ewig hält. Bei Martha prüfte Jesus erst noch, ob der Anker bei ihr auch fest saß, indem er sie fragte, glaubst du das? Ihre Antwort bewies, dass der Anker saß, denn sie bekannte, du bist Christus, das heißt der Messias, du bist der Sohn Gottes. Damit, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, ist er das Leben. Das hat er schon mit der Schöpfung bewiesen. Denn Gott schuf alles durch seinen Sohn Jesus, sagt die Bibel. Aber der ist nicht nur das Schöpfungsleben, sondern auch das ewige, das göttliche Leben. Das war schon so in Ewigkeit, als er als Sohn Gottes noch bei Gott war. Und er hatte dieses ewige Leben bei aller Beschränkung auch als Mensch, in vollem Umfang aber durch seine Auferstehung. Und er schenkte ewiges Leben dann seinen Jüngern durch den Heiligen Geist. Und er gibt es noch heute allen, die an ihn glauben. Denn wie hörten wir in der Schriftlesung, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Am liebsten würde auch ich sie jetzt direkt fragen, hast du ewiges Leben? Dass sie physisches, natürliches Leben haben, das sehe ich. Sonst säßen sie nicht so lebendig hier vor mir und einige würden lachen. Aber ewiges Leben? Gottes Wort sagt, wenn du an Jesus als Christus und Sohn Gottes glaubst, hast du göttliches, geistliches, ewiges Leben. Aber nehmen Sie das für sich so an? Vielleicht fühlen Sie sich jetzt überhaupt nicht geistlich lebendig. Vielleicht empfinden Sie sich gar nicht als richtig gläubig, sondern glaubenstrocken und glaubensleer und sagen zu anderen Christen, ich bin nicht so fromm wie du. Oder sie sagen gar wie meine Nachbarin, ich bin nicht religiös. Aber sicher wollen sie nicht so sein, nicht so lebendig tot. Denn sonst wären sie nicht hier im Gottesdienst. Mein Rezept, schließen Sie sich ganz eng an Jesus an und bitten ihn im Gebet, gib mir von deinem Leben. Denn er ist nun mal das Leben. Es ist wie bei einem elektrischen Apparat. So wie er ist, wenn ich ihn kaufe, ist er tot. Aber wenn ich ihn an den Strom anschließe, kommt er in das Gerät und dann wird es lebendig. Wollen Sie geistlich lebendig werden? Bei aller Schwäche und Angst und Anfechtung. Dann stecken Sie schon morgens, wenn Sie aufstehen, den Stecker in Jesus durch ein Stoßgebet. Und wenn der Akku über Tag wieder leer wird, laden Sie ihn wieder auf. Bei Jesus. Das kostet so wenig Zeit wie das Einschieben des Steckers, des Rasierapparats in die Steckdose. Denn Sie müssen ja keine frommen Übungen erst machen. Also weder einen Gebetsteppich ausrollen, wie fromme Muslime es tun, oder sich mit einem gefühlvollen Lied erstmal in Stimmung bringen, oder eine knackige Andacht lesen. Sagen Sie einfach zu Jesus, ich bin leer, oder ich komme jetzt als Bettler zu dir. So wie es Luthers letzter Satz war, wir sind Bettler, das ist wahr. Sagen Sie, Herr Jesus, gib mir wieder neues Leben, denn du bist das Leben. Denn Jesus hat doch gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ist diese Verbindung hergestellt, dann fließt Leben. Dann wird ihr physisches, natürliches Leben ein erfülltes, sinnvolles Leben sein. Egal ob mit 18 oder 81, egal ob sterbenskrank oder kerngesund, egal ob als Arbeitsloser oder Gutverdienender, egal ob als Hausfrau und Mutter oder als ledige Managerin oder als kleines Rädchen im Getriebe der Firma. Am Ende des Lebens darf man dann mit Paulus sagen, für mich ist das Leben Christus und Sterben ist mir Gewinn. Philipper 1. Das kommt so schön in dem Lied zum Ausdruck, du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt, das wir jetzt singen wollen und das zugleich auch unser gemeinsames Schlussgebet sein soll, 331, die Strophen 1 bis 4. 331, 1 bis 4, du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt, für dieses Versprechen hast du dich nicht verschont und du gibst nicht nur ein wenig, Herr, die Fülle ist bei dir, du das Leben, gibst das Leben, das sich lohnt. Amen.